gab es im Fernsehen immer so zwei Sendungen, die ich ganz gern angeguckt habe. Nämlich die eine war Pro und Contra und die andere hieß, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, Wie würden Sie entscheiden? Und was ich da ganz spannend gefunden habe, ist, dass am Anfang dieser Sendung wurde immer so eine spezielle, aktuelle, oft Fragestellung abgefragt. Und dann konnten die Leute da ihre Stimme abgeben, pro oder contra. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind in unserem neuen Gemeindezentrum, haben ganz, ganz bequeme Stühle. An jedem Stuhl ist so eine kleine Armatur angebracht mit ein paar Knöpfchen. Und da gibt es einen grünen Knopf, es gibt einen roten Knopf. Der grüne ist für pro, der rote ist für contra. Und es gibt eine, natürlich viel besser wie hier, eine super Beamer-Projektionsmöglichkeit, wo dann eben das Ergebnis der Umfrage, so ein grüner Balken für die Pro-Geschichte, ein roter Balken für die Contra-Geschichte, so aufzeigt, wie das am Anfang, sagen wir der Predigt zum Beispiel, aussieht und dann am Ende. Das wäre eine prima Sache. Heute, ja, also das würde einem dann auch helfen, dass man weiß, wo man steht, dann predigt man nicht an die Wand, sondern predigt tatsächlich von der Grundlage aus, wo wir auch als, ja was weiß ich, oft was in Ihren Köpfen vorgeht, ob das überhaupt zusammenpasst mit dem, was ich hier vorbereitet habe. Heute am Ostersonntag wäre die Stimme abzugeben, pro oder contra Auferstehung. Glaubst du, dass es eine Auferstehung von den Toten gibt? Wie gesagt, grün für pro, rot für contra. Jetzt könnt ihr drücken. Schade, echt schade, dass diese Technik fehlt. Dennoch die Frage, wie würdest du entscheiden? Gibt es eine Auferstehung von den Toten oder nicht? Vor ein paar Wochen habe ich eine Beerdigung gehalten am Nordfriedhof. Niemand aus der Gemeinde, ein ganz prominenter Mensch, ein großer Dirigent, der erste schwarze, farbige Dirigent, der die Berliner Philharmoniker dirigiert hat. Und bei dieser Beerdigung habe ich was erlebt, was ich noch nie erlebt habe. Eine Verzweiflung, eine Haltlosigkeit, wo ich keinen Ausdruck dafür hatte. Von dieser Aussegnungshalle vom Nordfriedhof bis zum Grab haben Leute laut geschrien und ihre Verzweiflung rausgeschrien. Man könnte jetzt sagen, das waren Menschen, die keinen Halt in Gott haben. Aber ich erlebe auch oft, dass gerade Menschen, die viele Jahre in den Glauben investiert haben, sich in eine Gemeinde investiert haben, im Zusammenhang mit dem Tod, mit dem Erleben des Sterbens eines lieben Menschen, nahen Angehörigen, in tatsächlich eine große Haltlosigkeit gestürzt werden, die meilenweit entfernt ist von dem Glauben, den sie im Grunde genommen ein Leben lang bekannt haben. Ich stelle da oft eine große Diskrepanz fest. So wie wir es vorhin gehört haben in der Lesung von diesen Frauen, die auf die frohe Botschaft des Engels, Christus ist auferstanden, mit Fliehen, Zittern und Entsetzen reagiert haben, die niemandem etwas gesagt haben und die sich fürchteten. Und ich frage mich, ist dieses Entsetzen normal, wo wir mit dem Tod konfrontiert werden? Hätte man diese Frauen an jenem ersten Ostermorgen zwei Wochen zuvor befragt, ob sie an die Auferstehung glauben, hätten sie vielleicht mit einer ungeheuren Selbstverständlichkeit gesagt, jawohl, ich glaube an die Auferstehung. Aber jetzt am offenen Grab trägt dieser Glaube dieser gläubigen Frauen nicht. Warum? Das Johannesevangelium erzählt uns eine Begebenheit, die auf diese Frage eine Antwort geben kann. Da wird erzählt, wie das Evangelium sagt, der beste Freund Jesu gestorben ist, der Lazarus, wie Jesus einige Tage später dorthin kommt, noch Abschied zu nehmen und dann Martha, die Schwester, Martha, die Schwester zu Jesus kommt und zu ihm sagt, ja, wärst du da gewesen, er wäre nicht gestorben. Wärst du da gewesen, er wäre nicht gestorben. Darauf Jesus, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha sagt zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird. Am jüngsten Tage, da wird er auferstehen. Jesus sagt zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Und sie spricht zu ihm, Herr, ja, ich glaube. Mit dieser kleinen Geschichte erklärt der Schreiber des Johannesevangeliums seiner Gemeinde, was Auferstehung für Jesus bedeutet hat. Es geht um das Thema, was ist der Glaube an die Auferstehung? Was bedeutet an die Auferstehung Glauben? Und darum soll es heute am Ostermorgen gehen. Das Erste, was das Johannesevangelium dazu sagt, ist die Einladung, begreife, Jesus ist die Auferstehung. Begreif das für dich, Jesus ist die Auferstehung. Martha sagt zu Jesus, ich weiß, dass er auferstehen wird. Bei der Auferstehung der Toten am jüngsten Tage. Ich weiß nicht, wer das von euch mit dieser Gewissheit sagen könnte. An der Wirklichkeit des Todes zweifelt von uns niemand. Die sieht man. Aber wie ist das mit der Auferstehung? Der jüngste Tag ist ja noch nicht da. Noch ist keiner zurückgekommen. Woher wissen wir, dass das mit der Auferstehung von den Toten tatsächlich stimmt? Vielleicht denkst du auch, wenn du diese Geschichten hörst, oder vorher, als wir das Glaubensbekenntnis miteinander bekannt haben, oder bei diesem traditionellen Ostergruß, der Herr ist auferstanden, vielleicht beschleicht dich da ein Gefühl, dass du denkst, schön wär's, ich könnte das mit dieser Gewissheit sagen. Du beneidest Leute, die so sicher mit der Auferstehung nach dem Tod rechnen. Du beneidest Leute, die das ausmalen und sich ganz genau vorstellen und sich dann noch darauf freuen. Woher wissen die das alles? Doch wohl daher, was ihre Eltern oder Lehrer ihnen das gesagt haben. Es steht so in ihrem Katechismus und so muss es ja auch anfangen. Aber ist das schon im eigentlichen Sinn Glaube? Wahrscheinlich hätte Martha nie an der Wahrheit dieses Satzes gezweifelt. Einfach deswegen, weil ihre Mutter, ihre Familie, die Gemeinde das auch für wahr hielten. Aber ist solches für Wahrhalten der Glaube, mit dem man leben und mit dem man sterben kann? Meine Erfahrung ist, dass das nicht reicht. Und das erlebe ich oft genug bei gläubigen Leuten, die über viele Jahre geglaubt haben, wie tatsächlich in den Wochen, nachdem jemand gestorben ist, dieser Glaube zusammenbrechen kann. Einfach deswegen, alle in der Familie haben geglaubt. Aber ist das Glaube, mit dem man leben, sterben kann, der nur deswegen bestehen bleibt, weil alle das sagen, weil niemand was anderes sagt? Während meines Theologiestudiums habe ich erlebt, wie dieses Fürwahrhalten kein Glaube ist, der trägt. Da wurde zum Beispiel in der alttestamentlichen Vorlesung ganz klar gezeigt, dass von der Auferstehung gar nichts im Alten Testament steht. Im Gegenteil, es gibt im Alten Testament Sätze, die sagen, Gott habe überhaupt nichts und auch überhaupt nichts mit den Toten gemeinsam zu tun. Erst im Buch Daniel, das etliche Jahrhunderte später als die übrigen Bücher des Alten Testaments geschrieben wurde, begegnet zum ersten Mal die Hoffnung auf Auferstehung. Für manche, gerade in der, vielleicht auch in anderen Studienfächern, aber vor allem in der Theologie, für manche ist es ja sehr populär, dass sie das Studium so ähnlich wie Duschen ist. Sie ließen alles über sich hereinprasseln, lieferten in der Klausur Antworten ab, von denen sie im gleichen Atemzug sagten, das glaube ich nicht, das ist ja Unsinn. Und wie sie das Examen in der Hand hatten, da war es, wie wenn sie sich abtrockneten und sagten, naja, jetzt hat der Spuk ein Ende. Sie kamen gar nicht auf den Gedanken, sich während des Theologiestudiums auf etwas Neues einzulassen. Vielleicht, weil ihre Mutter oder ihre Religionslehrerin gesagt hat, das Studium, das Theologiestudium hat große Gefahren für dich. Vielleicht aus Angst, dass sie tatsächlich den Halt verlieren. Andere wurden tatsächlich, das habe ich beobachtet, durch das Studium tatsächlich in ihrem Glauben verunsichert. Leute kamen mit einer sehr ernsthaften Frömmigkeit an, im ersten Semester. Bei ihrem Abschluss, da hatten sie dem Glauben gegenüber eine sehr indifferente oder skeptische, eigenartig distanzierte Haltung. Ich spüre, sie haben den Glauben im Grunde genommen verloren oder zumindest verlernt, mit Gott als einer Realität in ihrem Alltag zu rechnen. Ihr Glaube ist so eine Rechtgläubigkeit. Diese Leute, die würden etwas verstreiten, die würden sich streiten darum, dass es die Dreieinigkeit gibt. Aber in ihrem Alltag rechnen sie nicht mit Gottes Wirklichkeit. Es ist ja eine Mischung zwischen Traditionalismus und einem Schuss von popularistischer Skepsis. Aber ist das Glaube? Ist das alles Glaube? Hängt der Glaube davon ab, in welcher Umgebung wir gerade leben und was die anderen um uns herum für wahr halten? Das Erste, was mir an dem Bericht über die Begegnung von Jesus und Martha auffällt, ist, Jesus genügt die Antwort Marthas nicht. Martha sagt, dass sie die Auferstehung von den Toten für wahr hält. Spontan hätte ich gesagt, die Kandidatin hat 100 Punkte, das ist eine 1, ganz klar. Jesus erwidert, ich bin die Auferstehung. Ich würde mir an der Stelle so sehr wünschen, dass wir einmal einen Griechisch- oder Hebräisch-Kurs machen. Verschiedentlich haben wir ja schon mal darüber gesprochen. Das Angebot steht, wenn 5 Personen sich melden und versprechen, dass sie ein halbes Jahr diszipliniert arbeiten, dann können wir das einmal machen miteinander. Ja, sonst hat es keinen Wert. Da kommt man nicht weiter. Aber der Punkt ist, es würde euch Welten erschließen. Dann könntest du zum Beispiel nachvollziehen, dass dieses Ich in diesem Satz, ich bin die Auferstehung, dass dieses Ich, das Jesus hier sagt, ein sehr betontes Ich ist. Ein Ich, das im Gegensatz zu etwas anderem steht. Jesus sagt der Martha auf ihr strahlendes Bekenntnis zur Auferstehung der Toten am jüngsten Tag, nicht das am jüngsten Tag ist die Auferstehung. Ich bin die Auferstehung. Das ist der Jumping Point in dieser Geschichte, wie der Amerikaner sagt. Ja, das müssen wir uns vorstellen. Um das geht es in dieser Geschichte. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung. Ich selber, was soll das heißen? Es heißt, für Jesus ist gar nicht so wichtig, ob die gute Martha zu den sogenannten Gläubigen gehört, die sagen, ich weiß, dass er auferstehen wird am jüngsten Tag, oder ob sie zu denen gehört, die das nicht glauben können. Das gab es damals auch. Es gab die Sadduzäer, die sagten, ja bitteschön, in unserer Bibel steht nichts von der Auferstehung der Toten, also warum sollen wir an eine Auferstehung der Toten glauben? Wenn Johannes diese Erzählung aus dem vielen Material, was er über Jesus gesammelt hat, in seine Geschichte von Jesus einbaut und aufnimmt, geht es ihm um mehr als nur um zu erklären, was sich an irgendeinem x-beliebigen Tag, was weiß ich, dem 25. April in diesem Jahr 32 in Palästina abgespielt hat. Das Erste, was Johannes den Lesern und Hörern seines Evangeliums sagen will, auch uns heute hier, begreife, Jesus ist die Auferstehung. Was bedeutet das konkret? Das ist ein zweiter Gedanke, den Jesus hier anspricht in dieser Antwort, die er der Martha gibt. Lebe wie Jesus. Lebe wie Jesus. Martha steht ja mit ihrem Gläubigsein oder Ungläubigsein vor Jesus und der Frage, lasse ich mich ein auf Jesus oder nicht? Denn Jesus sagt mehr als ich bin die Auferstehung. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben. Das heißt, Jesus geht es um unser Leben. Aber nicht so, dass er sagt, wer an eine Auferstehung von den Toten glaubt, wird leben, sondern wer an mich glaubt, der wird leben. Das heißt, der Glaube fängt nicht so an, dass man allerhand Sätze aus der Bibel oder aus der kirchlichen Glaubenslehre für wahr halten muss. Vielleicht ist es dir so selbstverständlich, wie der Martha, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Vielleicht gehörst du zu denen, die diesbezüglich Zweifel haben. Vielleicht gehörst du zu denen, die sagen, das mit Gott, das mit der Gemeinde, das ist für mich ganz arg wichtig. Aber das ist für mich, dieses Thema ist für mich eine Illusion. Offensichtlich interessiert das Jesus nicht übermäßig. Denn ob wir zum Glauben kommen oder nicht, entscheidet sich nicht an kirchlichen Lehrsätzen, sondern an Jesus selbst. Wir müssen ins rechte Verhältnis zu Jesus finden. Und wenn das nicht geschieht, hilft einem alle Rechtgläubigkeit nicht. Als Jesus seine Mitarbeiter gesammelt hat, Andreas und den Thomas und wie sie alle hießen, dann legte er ihnen nicht so einen Jüngerschaftseingangstest vor, wo sie ausfüllen mussten, um dann, sage ich mal, wo sich herausstellen sollte, ob sie geeignet sind für seine Nachfolge. Jesus sagt auch nicht, entschließt euch jetzt zu bekennen, ich bin Gottes Sohn. Jesus lädt die Interessierten in seine Nachfolge ein und sagt, kommt und seht. Und dann taten sie das. Sie lebten mit Jesus, sie wanderten mit Jesus, sie schliefen auf dem Boden mit Jesus, sie aßen, was weiß ich, 2 Fische, 2 Brote, irgendwas. Ab und zu auf dem Boden schliefen sie, mit der Zeit lehrten sie allerlei, was Jesus wichtig ist. Aber das waren eben nicht irgendwelche Glaubenssätze. Was Jesus wichtig war, war zum Beispiel, Leute lieb zu haben, die unglaublich schwer erträglich sind. Oder Vorurteile aufzugeben, als ob sie besser sind als die Dirnen oder die Zöllner oder die Heiden. Oder nicht mehr mit trägem Herzen an all dem vorbeizulaufen, was am Rand des Weges an Leiden auftaucht. Die Welt mit Gottes Augen zu sehen. So lernten Jesu Freunde Gott vertrauen, nicht mehr sorgen, sie lernten beten, sie lernten danken, sie lernten singen und schließlich lernten sie auch durch Jesu eigene Auferstehung, Gott alles zuzutrauen, auch den Tod zu überwinden. Auch wenn sie das in ihrem Kopf nicht zusammenbrachten, wie das tatsächlich funktionieren soll. Bei all dem lernten sie, Glaube ist ein Geschenk, keine Leistung, weder eine Denkleistung noch eine Leistung religiöser Gefühle. Das haben sie vielleicht gelernt, als sie Worte von Jesus versucht haben, durchzubuchstabieren. Zum Beispiel aus der Bergpredigt. Bittet für die, die euch beleidigen. Bittet für die, die euch beleidigen. Oder gib dem, der dich bittet. Sie haben gemerkt, das können sie nicht aus sich selber. Da kommen sie an ihre Grenze. Oder eure Rede sei ja, ja. Oder nein, nein. Oder wer eine Frau ansieht, sie zu begehren. Sie spürten, wie sie das aus sich selbst nicht erfüllen konnten. Aber indem sie begannen, sich darauf einzulassen, wuchs Glaube in ihnen. Sie erfuhren, Glaube kommt über uns, wenn wir auf dem Weg sind. Glaube ist für die Bibel kein Fürwahrhalten theologischer Erkenntnisse. Glaube ist die Bereitschaft, sich auf den Lebensstil Jesu einzulassen. Was die Bibel möchte, ist ein bestimmter Lebensstil. Ein Lebensstil, den wir führen. Das ist das Zweite, auf was es Johannes ankommt, was er seinen Leser hinweisen möchte, auch uns heute. Lebe wie Jesus. Dieses Leben wie Jesus umfasst mehr als unser irdisches Dasein. Es ist die Einladung, vertraue, Gottes Treue ist ewig. Vertraue, Gottes Treue ist ewig. Jesus sagt zu Martha, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Was meinen diese sich so seltsam widersprechenden Sätze? Leben, wenn man stirbt, und leben und nicht sterben. Vor 2 Wochen waren wir mit einer kleinen Bläsergruppe bei einer Grundsteinlegung in Martha Maria. Danach gab es ein Buffet. Das Buffet stand im Foyer des Seniorenzentrums. Und wie wir dort ankamen, tat sich gerade ein Heimbewohner genüsslich an diesem Buffet, indem er mit einem Vorlegelöffel irgendwie so eine größere Schale mit einem Dip oder mit einer Soße begann auszulöffeln. Ich habe das so angeguckt und es war eine komische Situation. Also überlegt, sagst du jetzt jemand Bescheid? Es war eine ganz eigenartige Situation. Und wie ich da so zugucke, kommt unsere Posaunenchorleiterin, die Evelyn, die das auch bemerkt hat, ging auf den Mann zu, befreite ihn liebevoll aus dieser schwierigen Situation. Und ich dachte, was bist du doch für ein blöder Kerl. Was bist du doch für ein blöder Kerl. Schaust diesem Mann zu und überlegst, wer zuständig ist, anstatt dass du selber hingehst und das tust und ihm hilfst. So unvollkommen erlebe ich mein Christsein immer wieder. Mein Gehorsam ist hier stark und bei einem anderen Gebot schlägt der Gehorsam in Ungehorsam um. Mein Glaube ist heute stark und morgen, wenn die Anfechtung größer wird, dann verflüchtigt er sich. Und ich merke in solchen Erfahrungen, dieser Friedemann Burkhardt muss sterben. Er muss sterben. Mit all seinem Auf und Ab, sonst wird das kein rechtes Leben. Genau dieses Sterben unserer menschlichen Natur meint Jesus, wenn er sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wer an Jesus glaubt, wird mit ihm leben. Wer an Jesus glaubt und wer mit ihm lebt, lässt sterben, was nicht dem Lebensstil Jesu entspricht. Indem unser Unvollkommensein stirbt und die Liebe Gottes immer mehr uns erfüllt, wird unser Leben stark, es wird tragfähig, es wird lebensfähig, gerade dort, das ist etwas Widersprüchliches, wo wir bereit sind, Dinge an uns sterben zu lassen. Mich hat relativ lange verwirrt, dass das Neue Testament nicht nur vom ewigen Leben redet, sondern auch von der Auferstehung und von der Auferweckung. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, vielleicht sind das bloß für mich so Fragen, aber das hat mich lange umgetrieben, warum gibt es diese 3 verschiedenen Begriffe, die doch irgendwie das Gleiche meinen? Wie verhalten sich ewiges Leben, Auferstehung und Auferweckung zueinander? Auferweckung meint, es ist in unserem Sterben und ewigen Leben genauso tatsächlich, wie wenn du schläfst. Wenn du schläfst, dann bist du wirklich weg. Wenn jemand schläft, ich weiß, jeder, der nicht gut schlafen kann. Wenn du schläfst, dann bist du wirklich weg. Sonst schläfst du nicht. Erst auf das Klingeln des Weckers hin oder weil dich jemand aufweckt, kommst du wieder im Leben an. Auferstehung und Auferweckung sollen zeigen, der Tod bedeutet ein ganzes, komplettes Loslassen von allem, was unser Leben ausmacht. Du hast keine Leine mehr, mit dem du dich im Leben hältst. Wenn du tot bist, bist du tot. Das Neue Testament weist mit dem Begriff Auferstehung und besonders mit Auferweckung darauf hin, dass der Wechsel von unserem Leben hier ins ewige Leben nicht übergangslos vonstatten geht, so, dass wir da ein bisschen vorbauen können. Und im Grunde genommen ist es für uns eine berechenbare Sache. Aber was hält uns dann im Sterben, wenn wir tatsächlich ganz loslassen müssen? Wo wir auch immer nur ein klein bisschen mit Jesus zu leben anfangen, üben wir, mit der Treue Gottes zu rechnen. Denn das ist ja die erste und die letzte Lektion von Jesus überhaupt, dass wir mit Gottes Treue, dass er ein guter Vater im Himmel ist, der für uns da ist und der uns hält, dass wir mit dieser Treue Gottes rechnen. Jesus hält uns von A bis Z an, rechne mit Gottes Treue ewig. So wie der David am Ende, das ist die Haltung, mit der David am Ende seinen 23. Psalm beendet, wenn er sagt, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Im Vertrauen in Gottes Treue, die unser Leben bestimmt, wenn wir mit Jesus leben, werden wir gewiss, dass wir in allen Sterbeprozessen unseres Lebens, aber eben auch im allerletzten, nicht in den Tod, sondern in die Auferstehung zu einem neuen Leben hineinsterben. Das meint Jesus, wenn er sagt, wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Auf dieser Grundlage sagt der Apostel Paulus, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Mächte noch Gewalt noch irgendetwas anderes mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Das heißt, wo wir sterben, sind wir gehalten und aufgehoben in Gottes Liebe und Treue. Und darum vertraue, Gottes Treue ist ewig. Am Ende stellt Jesus der Martha die ganz entscheidende Frage. Es ist nun auch klar, es ist nicht die Frage Pro und Contra Auferstehung. Es geht nicht um ein Fürwahrhalten von Glaubenssätzen. Es geht allein um die Beziehung zu Jesus. Es geht um ihr Vertrauen in die Zusage von Jesus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und Jesus fragt die Martha ganz direkt, glaubst du das? Und Martha sagt, ja Herr, ich glaube. Dieser Zuspruch gilt uns allen. Nur deswegen hat Johannes diese Geschichte uns überliefert, weil er uns das weitergeben möchte, dass Jesus zu uns sagt, ich bin die Auferstehung, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und Jesus fragt dich, glaubst du das? Glaubst du, dass, wo du ihm nachfolgst, du lebst, auch wenn du stirbst. Heute ist der letzte Gottesdienst in unserer kleinen Reihe, Schritte zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Wenn du heute erstmals oder wieder neu beginnen möchtest, Jesus nachzufolgen, ist das ein Glaube, der trägt im Leben und im Sterben. Nach dem Gebet möchte mit uns jetzt beten, singen wir zwei Lieder. Und wenn wir diese Lieder singen, dann ist die Möglichkeit, dass wir Gott antworten auf diese Frage, glaubst du das? Es kann so sein, dass ihr diese Liedtexte ganz bewusst und klar singt als eine Antwort. Ihr könnt still für euch beten, ihr könnt aber auch so eine Kerze nehmen, die ihr bekommen habt, und am Osterlicht anzünden und hier einstecken, einfach als ein Zeichen, jawohl, ich möchte aus diesem Osterfest mit einer neuen Perspektive weggehen. Ich möchte in der nächsten Woche ganz bewusst damit rechnen, dass in den verschiedenen Sterbeprozessen, in denen ich momentan in meinem Leben stehe, dass ich gehalten bin von Gott. Lass uns darum beten, dass wir uns dafür entscheiden können, und dass wir dann auch im Dickicht des Alltags Gottes Hilfe und Liebe erfahren. Ich möchte mit uns beten, wir neigen uns dazu. Allmächtiger und lebendiger Gott, danke für deine Zusage, dass du uns im Leben und Sterben hältst und trägst. Danke für Jesus, deinen Sohn, der uns gezeigt hat, was es heißt, darauf ganz zu vertrauen. Danke, dass du ihn auferweckt hast von den Toten, dass er uns vorhergegangen ist und dass er von der anderen Seite als der, der alles bewältigt hat, uns zuruft: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Herr Jesus, der Tod greift hart in unser Leben ein. Wir möchten leben und doch müssen wir sterben und wir spüren es den ganzen Tag und manche unter uns haben erst in jüngster Zeit liebe Menschen verloren. Herr, ich möchte dich bitten, dass auch die, die durch Krankheit an die Grenze ihres Lebens erinnert sind, dass sie Kraft des Glaubens an dich, ein Licht in ihrem Leben anzünden können. Ein Licht, das ihnen Hoffnung gibt, ihnen Mut gibt, an deiner Hand in die Zukunft zu gehen, zu einem ewigen Leben. Herr, einige sorgen sich um liebe Menschen, weil sie auf ihrem letzten Weg sind. Gib ihnen den Mut, hoffnungsvolle Begleiter zu sein, weil sie sich an dir, Herr Jesus, festmachen. Herr, andere haben wichtige Menschen verloren. Führ sie aus der Trauer. Stärk sie, auf dich zu hoffen, dir zu vertrauen und ins Leben zurückzukehren. Herr, vielleicht sind manche da, die noch gar nie so richtig mit dir angefangen haben. Und wenn sie spüren, jawohl, das wäre ein Weg, gib ihnen einfach den Mut, heute Morgen zu sagen: Ja, Herr, ich glaube. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns deinen Heiligen Geist schenkst. Der Heilige Geist, der uns die Kraft gibt, den Schritt zu tun, von dem wir jetzt spüren, dass er dran ist. Der Heilige Geist, der uns begleitet in unserem Alltag, der unseren Alltag durchsichtig macht für deine Gegenwart. Herr, in dieser Erwartung feiern wir den Gottesdienst, wollen dich um deinen Segen bitten. Amen.